Ja, wir sind jetzt in der Predigtreihe, die sich an Galaterbrief orientiert. Wir haben schon das Kapitel 1, 2 durchgenommen und jetzt sind wir beim Kapitel 3. Was bisher geschah, ist Folgendes. Kapitel 1 haben wir gemerkt, Paulus ist unterwegs und hat die Galatien-Gemeinde gegründet und hat Jesus vorgestellt, sie sind zu dem Glauben gekommen an Jesus und dort hat sich eine Gemeinde konstituiert, er hat Leiter eingesetzt und Galatien ist noch nicht die einzige Gemeinde, er hat noch mehrere gegründet. Auf jeden Fall, kaum ist er weg gewesen, sind andere gekommen und haben gesagt, das mit dem Jesus ist zwar auch schon gut, aber es reicht einfach nicht. Ihr müsst noch die jüdischen Gebote einhalten. Konkret die Speisevorschriften, Beschneidung für die Männer und das Einhalten von gewissen Tagen. Und so schreibt er den Brief in die Situation rein. Also es ist eine ganz konkrete Situation und heute, müssen wir sagen, haben wir eine andere Situation. 2000 Jahre später, ich habe mir schon manchmal überlegt, was würde eigentlich Paulus einem EGW-Brief für einen Brief schreiben? Oder der EGW-Gemeinde? Das wäre interessant. Im Heute, unsere Aufgabe ist ja immer zu überlegen, ja, was ist denn genau gewesen und dann irgendwie die Brücke schlagen zum Heute. Wenn Gott uns direkt einen Brief würde schreiben. Aber für das gibt es ja wahrscheinlich auch Predigten. Klammer geschlossen. Also ich probiere, die Brücke zu schlagen. Im Kapitel 2 haben wir dann gesehen, das Leben in Abhängigkeit, dass Paulus sagt, hey, lebt einfach aus dem Glauben an Jesus raus. Ich lebe gar nicht mehr, sondern der Schlüsselvers vom Kapitel 2 war, Christus lebt jetzt in mir. Und was ich jetzt im Glauben, im Körper, in meiner Existenz lebe, das lebe ich aus dem Glauben, aus dem Vertrauen raus an Jesus, der mich geliebt hat und sich für mich hergegeben hat. Also das war vor 14 Tagen und jetzt heute geht es folgendermaßen weiter. Leben in Gnade, ein hohes Lied jetzt vor Gnade von Jesus Christus. Ich lese jetzt einfach mal die ersten paar Verse und ihr merkt, das ist ein sonderbarer Ton, der jetzt angeschlagen wird. Paulus verlässt jetzt die theologische Argumentation und wendet sich voll nochmal an die Galater als Personen, an die Gemeindeleitung und an die Menschen in dieser Gemeinde. Es waren auch ein paar Gemeinden und sagt ihnen, sagt einmal, geht es euch eigentlich noch? Oder zusammen mit Asterix und Obelix würde er auch sagen, die spinnen die Galatier. Und merkt ihr, das kommt zwischen den Paulusbriefen, außer dem 2. Korintherbrief, wo er sich so wahnsinnig stellt, kommt das nie mehr so vor. Ihr seid nicht mehr ganz dicht da oben. Oh, ihr unverständigen Galater, lesen wir doch mal den ersten Satz, der erste Satz. Oh, ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist? Mal bis daher. Also merkt ihr, wow, das Wort verzaubert. Das muss man jetzt mal ein bisschen anschauen, weil es ist ein Wortspiel zu dem vor die Augen gemalt. Man könnte folgendermaßen übersetzen. Wer hat euch eigentlich ein schlechtes Auge angeworfen? Wer hat Verwünschung euch angeworfen, dass ihr so denkt und handelt? Kaum bin ich weg. Was ist eigentlich mit euch passiert? Ich habe euch probiert, Christus vor Augen zu malen. Oder? So hört ja der Satz auf. Und irgendjemand hat eure Augen Sand in die Augen gestreut oder irgendetwas mit euren Augen gemacht. Also verzaubert heisst nicht unbedingt euch mit einem Fluch beleidigt oder okkulte Belastung. Oder ist zwar schon nicht so lustig, aber es geht mehr um das Zusammenspiel zwischen Augen und nicht mehr klar sehen. Merkt ihr es? Und so hört der Satz dann auch auf. Ich wollte euch oder ich habe vor euren Augen Christus gemalt und jetzt sind eure Augen trüb worden. Unscharf worden. Und das geht weiter. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch gute Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden. Also ihr seid zum Glauben gekommen, sagt er. Ihr habt den kostbaren Glauben entdeckt und jetzt wollt ihr durch Regulierungen, durch Regeln, durch das Einhalten von Gesetzen, durch Forderungen, wollt ihr jetzt weiterfahren. Nein. Im christlichen Glauben geht es anders. Du hast angefangen im Glauben und du wirst auch im Glauben vollenden. Du wirst immer wieder überkommen, Glauben aus dem Glauben raus. Und jetzt argumentiert er wieder, theologisch, der Paulus, und im ganzen Kapitel kommen jetzt zwei Themen zur Sprache, nämlich das Beispiel vom Abraham, auf das komme ich da gerade, und was ist denn eigentlich das Gesetz, was sind denn die Regeln, für was sind denn die eigentlich jetzt noch da? Ich werde die beiden Aspekte jetzt erörtern und dann auf der Rückseite seht ihr, auf eurem Blatt geht es ganz praktisch, was heisst jetzt Leben in Gnade, ganz konkret. Also das Beispiel vom Abraham. Er sagt jetzt, es ist wie beim Abraham. Der ist durch den Glauben gerecht gemacht worden. Er hat weder das Gebot von Mose, das war ja noch vor der Mose-Zeit, der Abraham. Und er war auch noch nicht beschnitten, der Abraham. Und Gott hat ihn dann schon aus seinem Glauben gerecht gemacht. Und er war okay mit dem Gott. Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat, und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, so erkennt doch auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündet, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. Für bis dahin. Vers 8. Paulus weist also auf Abraham und sagt, der Abraham ist aus seinem Vertrauen zu Gott gerechtfertigt worden, nicht aus Gesetzeswerk. Der hat noch nichts gewusst von den 10 Geboten. Und trotzdem ist er der Vater von dem grossen Volk, wo wir jetzt hier 2022 auch Teil davon sind. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Also wir haben Anteil am Segen von Abraham heute Morgen aus dem Glauben raus. Für uns heisst es also, dass das Christsein nicht ein eingeübtes und eintrainiertes Verhalten ist, sondern es ist eine Transformation, die von innen gegen außen passiert. Gerecht, ein Feuer, das von innen gegen außen brennt. Gerecht gemacht, könnte man so definieren, in diesen drei Aspekten. Wir sind in die Beziehung zu Gott hineingenommen, wir sind sein Kind. Wie jetzt Dilona vorhin nicht verliebt, begrüßt ist worden und Teil ist worden von dieser Gemeindefamilie. Genau so, jetzt schlaft sie im Fall ganz ruhig. Es war so gäbig, sie zu sagen im Fall. Ja. Gnade heisst, Gott es gäbig machen, einem zu segnen. Wir sind eingenommen in seine Familie. Wir sind vergeben, uns ist vergeben worden und wir sind Teil von dieser Familie. Und das führt zu einer Veränderung durch Gnade. Also wir können so kommen, wie wir sind, mit unseren Ecken und Kanten, mit unseren Schattenseiten und Schlagseiten und mit unseren Neigen und manchmal fallen wir fast umwapsen. Aber wir müssen nicht so bleiben. Das ist Gnade. In seiner Hand werden wir persönlich umgestaltet und das ist ein lebenslanger Prozess. Aber der Anfang ist so wichtig. Der Anfang ist ein Geschenk. Und du darfst einfach so kommen, wie du bist. Und dann nimmt er an. In seine Familie, in seine Beziehung zu ihm und dir ist vergeben. Das ist mal der Abraham-Aspekt. Und jetzt sagt Paulus, schauen wir nochmal das Gesetz an. Was ist denn der Punkt von diesem Gesetz? Die rabbinische, pharisäische Tradition, die ja der Paulus kennt, die hat 613 jüdische Gebote. Nicht nur 10. Aus diesen 10 sind auch noch mehr entstanden. Und die sind alle in unserer Bibel vorhanden. Und Paulus hat gemerkt, er war Rabbiner, er war Pharisäer. Er hat gewusst, ich war der leidenschaftlichste von allen. Und ich habe es ja auch nicht geschafft. Auch wenn ich die ganze Tora, das ganze Alte Testament, die 5 Mosebücher auswendig hatte, auch dann habe ich es nicht geschafft. Aber was ist denn die Aufgabe vom Gesetz? Paulus sagt also nicht, jetzt ist eine gesetzlose Welt, seit Jesus gekommen ist. Das sagt er nicht. Sondern er sagt, das Gesetz, Vers 24, ist unser Zuchtmeister geworden. Auch das klingt jetzt vom Luther her ein bisschen schrecklich. Was ist schon ein Zuchtmeister? So einer mit der Rute oder so ein Samichlaus-mässiger Mann. Ist das das Gesetz? Haben wir so einen Gott? Das Wort dort heisst, von Zuchtmeister heisst Pädagogos. Also Pädagoge. Aber das hilft uns vielleicht auch nicht viel weiter, weil solche Lehrer will man ja auch nicht, oder? Die einem eins auf die Finger holen, wenn man nicht richtig macht. Aber ich glaube, es liegt wirklich von Sprache her ein riesen Missverständnis vor. Also meine These und meine Auslegung heute Morgen, es müsste da eine gute Spitze. Pädagogos heisst nicht, jemand straft dich, wenn du es nicht richtig machst, sondern jemand will dich schützen und bewahren vor noch Schlimmerem. Das ist die Aufgabe des Gesetzes. Ein Pädagogos, also ein Mann in der Antike, war jemand, der ja richtigerweise für die Erziehung der Kinder zuständig war. Aber nicht im Sinn von direkt Lehrperson, sondern er war der Begleiter. Ich sage jetzt mal von daheim. Er hat meinen Bodyguard. Er hat die Kinder abgeholt und ist dann in Schulunterricht und hat dafür gesorgt, dass unterwegs nichts Schlimmes passiert. Also wirklich ein Schutz. Und so bekommt das Gesetz eine ganz andere Funktion. Das Gesetz überführt uns zwar, dass mit uns auch nicht immer alles okay ist, dass wir sündigen und dass wir verstoßen gegen Gottes Gebot, aber das wird uns herführen zu dieser Lehre, zu dem, wo Paulus hier sagt, Jesus Christus als unter euch gekreuzigt, wird uns das herführen. Unter dem Schutz von dem Pädagogen haben die Kinder sicher können lernen und später studieren und haben auch selber in ein mündiges Denken und in eine Freiheit hineingefunden. Das ist die Aufgabe vom Gesetz. Ich habe noch 2 coole Zitate gefunden von Rabbiner. Also die rabbinische Tradition war schon bei Jesus gewesen und die haben das weitergegeben und die besteht im Judentum ja bis heute. Und von wegen Gesetz. Der Rabbi Shimon sagt zum Beispiel, also das wird heutzutage gelehrt in der rabbinischen Welt, im jüdischen Denken, von wegen Gesetz. Daraus können wir lernen, dass Gott den Berg Sinai, wie ein Eimer über das Volk Israel stülpte und zu ihnen sprach, wenn ihr die Tora auf euch nehmt, ist es gut, wenn nicht, sei hier euer Grab. Also das Gesetz hat die beiden Seiten. Oder der Rabbi Eleazar Hamodai, der sagt, ein Buch und ein Schwert kam aus dem Sinai zusammengebunden vom Himmel herab. Gott sagte zu den Israeliten, wenn ihr die Tora getan habt, die in diesem Buch steht, dann werdet ihr durch dieses Schwert gerettet. Und wenn ihr es nicht tut, werdet ihr damit geschlagen. Also das sind die beiden Seiten. Und der Paulus sagt, jetzt ist die Tora, das Gesetz, nicht mehr eure Mitte. Es dreht sich nicht mehr aus um die Einhaltung von der Tora, sondern Jesus ist jetzt eure Mitte. Und die Tora, die Lehre, das Gebot, sind nebendran und führen uns her zu dem Jesus. Sie wollen uns vom Gröbsten beschützen und in die Freiheit von Gnade herführen. Und jetzt könnt ihr das Blatt kehren, die eins haben und die keins haben. Die finden es auf dem Internet, auf unserem EGW-App. Man kann fast nicht, es nicht finden. Man kann auch daheim noch darüber nachdenken oder in der Kleingruppe oder wo auch immer. Ich werde aufhören mit so diesem Wortspiel. Mit dem Leben in Gnade. Wenn die Gnade so wichtig ist, so grundlegend ist, wenn nicht das Gesetz soll regieren, sondern seine Güte, was ist denn Gnade? Und wir kennen ja Gnade im EGW-Bio, oder? Ja. Wir kennen Gnade als theologischen Begriff, aber wir kennen auch Gnade als Wort, im Sinne von Merkwort für unsere Gemeindevision, also Gemeinschaft, Nachfolge, Anbetung, das meine ich. Aber ich werde jetzt das Wort auch brauchen, um hier das Kapitel 3 vom Galater einfach so praktisch zu machen. Also Gnade, die 5 Buchstaben geben, folgende Akronym, also Esusbrücke oder wie das so weit sagen. Gnade ist ein Geschenk. Gnade ist ein Geschenk. Das finden wir im Vers 18. Er hat seine Gnade frei geschenkt. Es ist nicht aus Verdienst. Wir haben das nicht verdient. In dem Moment, wo du ein Geschenk verdienst, dann ist es kein Geschenk mehr. Oder im Römer 3, Vers 26 steht, das ewige Leben ist ein Geschenk. Euer Verdienst ist der Tod. Aber Gott schenkt ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Sohn, seinen Sohn. Also das Geschenk ist so wichtig. Der Inhalt von Geschenk ist Leben statt Tod. Und darum sind wir herausgefordert, und das führt uns schon zum zweiten Gedanken von Gnade, das Geschenk immer wieder im Glauben anzunehmen. Nehmen im Glauben oder empfangen durch Glauben. Das steht zwei Orten, Vers 26 und Vers 14. Wir haben die Gnade bekommen durch den Glauben. Es ist ein Reagieren auf das Geschenk. Stellt euch mal vor, an Weihnachten, von den Kindern können wir ja viel lernen. Also bei uns ist es aber so, wir die ganze Weihnachtsbescherung unter einem Tannenbaum und am Tag X, am richtigen Zeitpunkt, stürzen sich alle auf die Geschenke. Oder? Jemand darf anfangen und tun es auf. Es ist ja schon ein Geschenk. Ich werde euch einfach das mit der Gnade vor Augen führen. Aber manchmal stehen wir einfach da und sagen, aha, ich sehe ein rotes Päckchen mit einem gelben Bändchen. Ah, es steht sogar mein Name dran. Was ist eigentlich da drin? Und gehe irgendwie aus irgendwelchen verzauberten Gründen desinteressiert weiter zum Nächsten. Und genau das ist der Punkt von Galater. Sie haben das Geschenk sogar adressiert und sie tun es nicht auf. Sie schauen nicht, was drin ist. Sie freuen sich nicht darüber und sagen nicht Danke an dem, was es gegeben hat. Geschenk ist also ein bewusstes Nehmen. Oder noch ein zweites Bild mit der Kreditkarte. Gott schenkt dir eine Kreditkarte, das ist der Jesus Christus, das ist das ewige Leben. Und er sagt, auf dieser Karte hat es noch viel mehr Sachen. Du kannst immer am Automat rauslassen. Und wir haben das Kärtchen irgendwo schon fast vernuscht, im Portemonnaie. Aha, ja, das ist schon der mit dem Jesus, das kenne ich ja. Aber was da alles für dich noch parat ist, machst du keine Gattung. Also darum immer wieder nein. Ja, tu doch hier, hol dich noch das Fenster auf in dieser Reihe. Dann können wir ein bisschen durchlüften, sodass wir den Sauerstoff zum Heiligen Geist auch noch haben. Gnade ist ein Geschenk, Gnade ist Nein im Glauben und Gnade ist allen verfügbar. Das ist das Neue, was er unbedingt den Galater sagen will. Auch die nicht-jüdischen Völker, das nicht-jüdische Volk, also alle heidnischen Völker, haben jetzt auch Zugang zu dieser Gnade. Das ist das Sagen von Abraham. Gott hat quasi der Menschheit einen Schwimmring zugeworfen und jetzt kann man sich daran festklammern. Man wird auf das Schiff, Rettungsschiff, aufgezogen und wir haben eine neue Existenz. Aus Gnade seid ihr gerettet worden, der Glaube, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werk, damit sich niemand rühme. Der Paulus sagt, ich bin zwar ein jüdischer, ich bin Teil von dem jüdischen Volk, ich habe das Familiensystem, ich habe das Erbgut von Abraham, aber jetzt ist eben das Segen von Abraham in Erfüllung gegangen und alle dürfen Zugang haben zu dieser Gnade. Das Ziel ist eine Transformation. Das Ziel ist, aus Nicht-Völker. Weil für die Juden sind alle, die nicht Juden sind, sind gar nicht das Volk. Das sind irgendwelche Nationen einfach. Aus diesen Nationen, die ja hier jetzt dazu auch gehören, macht er sein Volk. Und so sind wir eine Priesterschaft, eine königliche Priesterschaft. Und Gnade, das wird durch Jesus möglich. Jesus Christus hat uns erlöst vom Fluch, Vers 13, indem er zum Fluch gemacht wurde für uns. Vielleicht nach Corona, um hier noch eine Anwendung zu machen, wird es darum gehen, nicht nur die neue Perspektive vom Lachen zu haben. Es ist so befreiend, euch alle zu sehen. Und es ist ein Vorrecht, in euch lächelnde Gesichter zu sehen. Es wird auch darum gehen, innere Zuwendungen wieder zu machen. Wer hat dir das Leben am meisten schwer gemacht in diesen zwei vergangenen Jahren? Wer kommt dir in den Sinn? Ein Brückschlag kann sein, weißt du was? Ich probiere in die Mokassin von diesem Menschen reinzudenken. Und ich will der sein, der den ersten Schritt macht. Weil ich Gnade habe, weil ich angenommen bin, kann ich auch die annehmen, die anders denken als ich. So dass wir Raum können schaffen können, Gebetsräume, jetzt fängt ja die Gebetswoche wieder an, Räume können schaffen vor Begegnung. Dass wir für unsere Finden, in Anführungszeichen, für die, die anders gedacht haben, auch gerade in der Pandemie als wir, ich rede jetzt mal von der Gemeindeleitung, auch die wollen wir einfach nicht ausschließen, sondern Raum schaffen vor Begegnung. Oder auch, ja, am Donnerstag ist Lobpreiszeit, am Donnerstagabend nächste Woche, dass wir miteinander einfach von Gott kommen und sagen, weißt du was, komm, wir lassen doch die Scherben einfach jetzt hinter uns, wir wischen das zusammen, wir tun Staubsaugen, alle Plakate, alle Trennwände sind jetzt so abgenommen im EGW Biel. Es hat mir mega Spass gemacht, aufzuräumen. Die glauben gar nicht. Am liebsten wäre die ganze Zeit jetzt nur noch im Sigristen-Team. Alle Trennwände, Ex-Räume, alle Bändeli, alle Plakate, die sind einfach irgendwo archiviert und hoffen, das brauchen wir nie mehr. Alle Schutzkonzepte. Einfach, lüften darf man schon noch. Aber merkt ihr, Gnade heisst jetzt in dieser Situation, einen Raum schaffen, einen geistlichen Raum von Begegnung und von Miteinander. Und der letzte Gedanke, Gnade ist ewig gültig. Es ist nicht einfach ein Lifestyle, den wir für uns in 70, 80 Jahre einüben. Sondern es ist etwas, das mit der Ewigkeit zu tun hat. Vers 29, so seid ihr auch nach der Verheißung Erben. Wir sind Erben und wir erben nicht nur ein erfülltes Leben hier auf Erden, sondern ein ewiges Leben mit Gott, das gar nie mehr aufhört. Halleluja. Das ist eine Perspektive. Und so habe ich am Schluss eine Definition formuliert, mit euch das trifft es noch ein bisschen anschaulich auf einen Punkt, was eigentlich Paulus im Kapitel 3 will sagen. Die Frucht von Gnade ist Freiheit. Wieso? Oder was bewirkt sie? Dass wir das, was wir sollten tun, gemäss dem Gesetz, das, was wir sollten tun, dass das das wird, was wir von Herzen gerne wollen tun. Und wenn das passiert, dann hat eben Gnade unsere Freiheit geführt. Wir folgen nicht Gott nachher, weil wir müssen seine Gebote einhalten, sondern wir sind von seiner Gnade berührt und von seiner Liebe verändert worden, dass wir das wollen, von Herzen gerne tun, was er will, was er für uns parat hat. Das ist Gnade für Freiheit. Und ja, ich werde einfach am Schluss noch den Postkoronal Abraham sagen, über euch aussprechen, dass wir auch transformiert werden. Ich weiss, wir setzen einen Angst wieder ins Gesicht, aber wenn es im Herzen eine Blockade hat und Vorbehalt und immer noch das Alte denken, das ist wieder Auszug aus Babylonien, in die Freiheit zurück im Land, oder? Wir können einen Angst wieder sehen, aber wenn es innen immer noch nach Babylonien denkt und stinkt, dann braucht es diesen Prozess. Ich sage auch nicht, wir können jetzt einfach den Schalter umschalten und alles wie vorher. Das wäre eine Überforderung. Aber gehen wir doch den Weg in die Freiheit. Stehen wir doch auf, ich lade euch dazu ein und wir beten das Gebet.